Man geht davon aus, dass man im Laufe des Lebens 20 Mal Krebs eigentlich im Körper hat, ohne dass wir es merken, und unser Immunsystem das abräumt. Wenn ich jetzt mein Immunsystem trainiere durch Sport, dann trainiere ich natürlich meine ganze Krebsabwehr.
Viele von uns gehen laufen, um was für unsere Gesundheit zu tun und um hoffentlich auch noch im hohen Alter aktiv sein zu können. Lange leben, lange gesund sein, lange jung bleiben. All diesen menschlichen Wünschen hat sich die Longevity-Branche verschrieben. Vor allem in den USA wird die Langlebigkeitsforschung krass vorangetrieben. Und alle paar Monate taucht ein neues, angebliches Wundermittel gegen das Altern auf. Und manches davon klingt auch ziemlich verrückt. Wir wollten also wissen, was ist wirklich wichtig für die Langlebigkeit? Die Antwort gibt uns in dieser Folge der Stress- und Sportmediziner und Longevity-Experte Professor Dr. Alexander Rondek aus München. Denn er widmet sich seit nun fast 20 Jahren genau diesem Thema. Wir gehen zusammen durch, welche Methoden und Mittel uns in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Lifestyle tatsächlich jung halten können. Und wovon aus medizinischer Sicht besser abzuraten ist. Egal ob Kollagenpräparate, Höhentraining, Fasten oder Rotlichttherapie, Alexander gibt uns seine ehrliche Einschätzung dazu. Mein Name ist Elliot. Ich hoffe, ihr nehmt euch aus der Folge genauso viel mit wie ich und damit viel Spaß beim Hören. Hi Alexander, herzlich willkommen im Achilles Running Podcast. Schön, dass es geklappt hat. Wie geht's dir?
Gut, vielen Dank für die Einladung. Freue mich natürlich, ein bisschen was beitragen zu können. Die Themen, die uns tagtäglich beschäftigen, da vielleicht das eine oder andere noch informativ zu erzählen.
Oh, ich bin mir sicher, da wird das ein oder andere Informative rauskommen. Ich bin auf jeden Fall sehr hyped über das Thema. Ich dachte, ich stelle dir zu Beginn vielleicht gleich mal eine persönliche Frage. Und zwar, hast du denn schon heute etwas für deine Longevity, also für deine Langlebigkeit getan?
Ja, in mehreren Bereichen gleich. Und zwar habe ich mich draußen erstmal bewegt. Wir haben einen Hund und dementsprechend bin ich mit dem auch gleich eine große Runde gelaufen. Und nachdem es ein sportlicher Hund ist, ist es jetzt nicht ein Dahinschlendern, sondern richtig Bewegung und Action. Und was total schön ist, warum? Weil es in der Natur war, im Wald. Und das ist für den Hund schön, das ist für mich schön, weil man einfach auf andere Gedanken kommt. Und Longevity heißt nicht nur immer, dass ich irgendwas einnehme oder mich in ein Gerät lege oder mich ganz, ganz speziell ernähre, sondern einfach auch dieses Gefühl zu haben, was tut mir gut. Und ich weiß, mir tut Natur gut, gerade die Kombination in Bewegung. Darum ist das natürlich das, mit dem ich heute den Tag gestartet habe und was natürlich herrlich ist. Ja. Zweite, ich habe noch ein paar Supplements eingenommen, die ich tagtäglich einnehme, um einfach fit, leistungsfähig, gesund zu bleiben und dieses Niveau einfach zu erhalten. Und ja, dementsprechend ist es in meiner Tagesroutine immer schon drin.
Okay, ich glaube, mit dem Frühsport hast du auch schon mal unsere HörerInnen alle abgeholt. Das machen ja viele von uns auch gerne. Habe ich heute tatsächlich noch nicht gemacht, mache ich später noch. Aber ich habe heute mein Schlafziel zum Beispiel erreicht. Also mindestens 8 Stunden möchte ich immer schlafen. Und ich habe, würde ich sagen, gesund gefrühstückt. Und wir können ja mal schauen, ob das dann im Laufe der Folge rauskommt, inwieweit das vielleicht schon wichtige Faktoren sind. Hast du ja auch schon selber ein bisschen angesprochen. Es muss nicht immer das ganz nischige Mittelchen sein, das man vielleicht einnimmt. Aber es gibt da draußen ja durchaus weitaus crazyere Dinge, die die richtigen Longevity-Pros da so machen. Und ich bin schon sehr gespannt, ob alles davon sinnvoll ist, was so deine Meinung dazu ist. Und das hören wir ja sicher gleich. Also ich freue mich aufs Gespräch. Dann lass uns doch gern mal mit einer Definition anfangen. Longevity ist ja aktuell ein ziemlich großer Hype, kommt ja, glaube ich, aus den USA, hat in Deutschland jetzt auch schon einige AnhängerInnen gefunden. Vielleicht kannst du uns erstmal kurz erklären für die, die nicht wissen, was das ist. Was ist Longevity?
Also Longevity, wenn man böse ist, würde man sagen, es ist einfach ein neues Branding. Also im Endeffekt gab es früher Anti-Aging, gab es Präventionsmedizin. Also was hat man eigentlich früher gewollt, was man heute noch mehr will, gefühlt zumindest. Man möchte nicht nur lang leben, sondern man möchte gesund leben. Und da spielt die Präventionsmedizin eine Rolle. Das heißt, was kann ich medizinisch vielleicht feststellen und dementsprechend beeinflussen, dass ich gesund und lang lebe. Anti-Aging war das Gleiche und jetzt heißt es einfach Longevity. Das ist ein moderner Begriff. Und was jetzt der größere Unterschied ist zu früher, vor 10, 20 Jahren, ich bin zum Beispiel in der Deutschen Gesellschaft für Präventions- und Anti-Aging-Medizin seit, jetzt muss ich kurz überlegen, seit 17 Jahren, 18 Jahren sogar, genau. Und war damals immer das gleiche Thema. Aber dadurch, dass die Nachfrage, das Interesse so groß geworden ist, dass ich auch im höheren Lebensalter noch Sport machen kann, mit meinen Freunden was unternehmen kann, die treffen kann, geistig fit bin, führt es natürlich dazu, große Nachfrage. Dementsprechend ist auch das Interesse der Wissenschaft immer mehr, da Fakten zu schaffen. Und dementsprechend gab es in den letzten 5 bis 10 Jahren deutlich mehr Studien zur Langlebigkeit, zur gesunden Langlebigkeit. Was kann ich machen, um wirklich fit ins hohe Alter zu kommen und nicht irgendwie 20 Jahre ein Pflegefall sein werde? Weil genau das ist es, was eigentlich Longevity ausmacht, das, wenn es geht, irgendwie zu vermeiden.
Okay, also einfach lange, hohe Lebensqualität zu haben, auch noch im hohen Alter. Nicht unbedingt unendlich jung auszusehen.
Genau, also vielleicht noch, dieser Startpunkt ist jetzt nicht so nach dem Motto, ich bin 68, gehe in Rente und jetzt starte ich meinen Longevity-Bereich. Völliger Blödsinn. Man hat viel zu viele Jahrzehnte dann verpasst, eigentlich alles richtig zu machen. Und ich kann auch mit 30, 40, 50, sollte man sogar schon starten, weil hier können Weichen schon gestellt werden, dass es später viel leichter ist. Grundsätzlich kann ich schon vorab sagen, auch im höheren Lebensalter macht es Sinn, trotzdem umzuschwenken auf diese positiven Erkenntnisse und Erfahrungen, weil die immer noch einen Einfluss haben. Aber ich kann nur jeden ermutigen, mit 30, 40, 50 sich da schon mal Gedanken zu machen, wie kann ich ein gesundes Leben führen? Das muss nicht asketisch sein oder das muss nicht zwangsmäßig 7 Tage die Woche, was weiß ich, jeden Tag 3-4 Stunden Sport sein. Es muss nicht immer übertrieben sein, ganz im Gegenteil. Es geht immer um den Ausgleich. So sind wir eigentlich, wir Menschen auch geschaffen. Und das kann man im Kompletten sehen. Man kann das in vegetative Nervensystemen sehen mit Sympathikus, Parasympathikus. Man kann es in den Zellen sehen. Man kann es im Darm sehen. Es gibt so, so viele Bereiche. Da geht es immer um einen Ausgleich. Und du hast vorhin den Schlaf angesprochen. Das ist der Klassiker. Damit ich tagsüber Energie habe, leistungsfähig bin, muss dementsprechend meine Regeneration, sowohl die Dauer, du hast von 8 Stunden gesprochen, aber auch die Qualität, also wie gut, wie erholsam ich schlafe, spielt eine Rolle. Und das ist, denke ich mal, so eine Grundbotschaft in Longevity. Es geht immer um einen Ausgleich. Und wenn man in diesem Ausgleich sich bewegt, dann hat es einen extrem positiven Einfluss auf die Gesundheit und auf den Körper und auf den Geist.
Ja. Ja, auf den Schlaf würde ich später auch gerne noch mal ein bisschen genauer eingehen. Finde ich auch sehr spannend. Ist mir in meinen Recherchen auch so vorgekommen, dass das ein sehr, sehr großer Faktor ist bei dem ganzen Thema. Regeneration natürlich auch ein großer Punkt, den du da angesprochen hast. Interessiert, glaube ich, auch unsere ZuhörerInnen ganz besonders. Ist ja auch beim Sport immer sehr wichtig. Ich hatte in einem Interview von einer anderen Longevity-Expertin ein sehr hartes Zitat gehört. Da würde ich auch gerne mal wissen, was du dazu denkst. Und zwar meinte sie, wir altern, weil wir faul sind. Und da frage ich mich natürlich, wie sehr haben wir diesen Alterungsprozess eigentlich wirklich in der eigenen Hand? Und wie viel ist genetisch vielleicht auch bedingt?
Ja, es war mit Sicherheit ein bisschen provokativ, denn natürlich die Gene spielen eine Rolle. Aber es wäre völlig falsch, daraus den Schluss zu ziehen, ich bin meinen Genen ausgeliefert und ich kann nichts machen. Warum? Weil man weiß, dass es im Rahmen der Epigenetik, die Epigenetik ist im Endeffekt die Möglichkeit, auf Umweltreize zu reagieren. Heißt, wenn zum Beispiel mein Körper gefordert ist, immer wieder sich zu bewegen und, also Energie bereitzustellen für die Muskulatur, dann wären bei mir genetische Schalter an- oder abgeschalten, so dass mein Körper leistungsfähiger ist, dass er diesen Reiz der Bewegung gerecht wird. Das gilt für sämtliche Umweltfaktoren, das gilt für Licht, das gilt für Luft. Bestes Beispiel ist, wenn ich relativ weit oben wohne, wie zum Beispiel in Peru auf 2.000, 3.000 Höhenmeter, dann ist es ein Reiz für den Körper, um um den Körper leistungsfähig trotzdem auf 2.000-3.000 Höhenmeter zu machen. Und dementsprechend kommt es zu Veränderungen im Bereich der Gene, die werden dann an- oder abgeschalten, erzeugt dadurch dann natürlich bestimmte Enzyme, bestimmte Stoffwechselabläufe. In dem Fall sind es, dass die Mitochondrienzahl hochgefahren wird. Und so habe ich die Möglichkeit, ständig eigentlich auf meinen Körper oder auf die Umweltreize zu reagieren. Entscheidend ist, dass ich die Reize geschickt setze, nicht zu viel und nicht zu wenig. Ähnlich, wenn zu mir ein Patient kommt und sagt, er möchte in einem Jahr Marathon mitlaufen und ich sage dem, naja, alles klar, kein Problem, dann laufen sie einmal im Monat eine Viertelstunde, dann wird das schon, das wird er nie schaffen. Ja. Umgekehrt, wenn er zu mir kommt und der sagt zu mir, ich laufe jetzt eben einmal die Woche eine Viertelstunde und ich sage, okay, jetzt laufen sie jeden Tag 3 Stunden, dann wird er nach 3 Tagen zu mir in die Praxis kommen und sagen, Rondek, ich glaube, Sie sind verrückt, mir geht es so schlecht wie noch nie und ja. Das macht keinen Sinn. Das heißt, ich muss immer, egal was ich mache, einen Reiz setzen, damit der Körper diesen Reiz nutzen kann, um zu wachsen. Mhm.
Ja, das finde ich sehr spannend, dass tatsächlich die Gene beeinflusst werden durch zum Beispiel Höhentraining. Es war mir nicht bewusst, dass das dann wirklich auch so tiefgreifende Veränderungen sind, die dann im Körper passieren. Mir ist noch eine Studie über den Weg gelaufen bei meinen Recherchen, die sich mit der Lebenserwartung in Deutschland befasst hat. Und zwar war das eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung und des Max-Planck-Instituts. Mhm. Und die haben herausgefunden, dass Deutschland weit hinter den westeuropäischen Ländern liegt. Das ist ja dann eigentlich voll das Argument gegen Longevity. Also das würde ja darauf hinweisen, dass in Deutschland die Leute das also irgendwas falsch machen. Was könnten die Gründe dafür sein?
Das müsste man wirklich 1:1 gegenüberstellen. Das heißt, bei so Studien, bin ich ganz ehrlich, bin ich immer sehr zurückhaltend. Warum? Weil man meinen Studien relativ viel unkorrekt macht mit den Daten. Das heißt nicht absichtlich, sondern dass man Bevölkerungsgruppen gegenüberstellt. Also im Endeffekt haben wir ja nur den Outcome. Jetzt müsste man sehen, okay, was beeinflusst denn jetzt die Bevölkerung, die deutsche Bevölkerung mit, nehmen wir mal die griechische. Ja. Mhm. Warum ist das Mortalitätsrisiko, also das Sterblichkeitsrisiko, wesentlich schlechter in Deutschland im Vergleich zu Griechenland? Dann müsste man sich anschauen, wie ist bei denen die Bewegung, wie ist bei denen die Ernährung, wie sind die Umweltfaktoren? War das denn schon immer so oder hat sich das verändert? Und bei der Ernährung abhängig natürlich davon, wenn sich jemand sehr kohlenhydratlastig mit Einfachzucker ernährt, dann ist das Risiko an Folgeerkrankungen durch die Blutzuckererkrankung und zu erkranken mit Herzinfarkt, Schlaganfall natürlich deutlich höher. Also man macht sich zu einfach, wenn man sagt, das ist das Sterblichkeitsrisiko und Longevity funktioniert nicht. Wenn man das Gleiche mit Amerika machen, mit USA machen würde, hätte man, glaube ich, ein ähnliches Problem. Denn in USA ist die Anzahl der Menschen, die übergewichtig sind oder Blutzuckerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, metabolisches Syndrom nennt man das, deutlich höher. Und jetzt könnte man sagen, Mensch, der Vorreiter in USA, jetzt hat man hier sich eine Bevölkerung angeschaut, und da geht's viel schlechter. Also ist Longevity macht gar keinen Sinn. Wenn müsste man wirklich so eine Studie ganz sauber aufsetzen, man müsste beide Bevölkerungsgruppen denen ein bestimmtes Programm aussetzen, was Longevity konform ist, sehen, dass sie das auch wirklich 1:1 umsetzen und dann bestimmte Parameter nehmen. Da kann man die Sterblichkeit nehmen, da kann man das Erkrankungsrisiko nehmen. Und das dann gegenüberstellen.
Ja, okay. Also viele Faktoren, die halt mit einfließen, genau, die man sich im Konkreten dann nochmal angucken musste. Ja. Okay, dann lass uns doch gerne mal auf die verschiedenen Faktoren direkt eingehen. Wir sind ja ein Läufer-In-Podcast, deshalb würde ich gerne mal mit Sport und Bewegung starten.
Sehr gut.
Welche Rolle spielen die denn für ein langes, gesundes Leben?
Also man kann grundsätzlich sagen, die Studienlage ist so klar. Und jetzt lustigerweise bin ich ja auch noch ich betreue den Fachkreis Sport und Bewegung bei der Deutschen Gesellschaft für Präventionsmedizin und Anti-Aging-Medizin, der GESAM. Insofern halte ich immer Vorträge vor Kollegen und zeige denen immer, wie deutlich, wie klar es ist, was man mit Bewegung machen kann. Im Endeffekt, Longevity besteht zu 2/3 aus Bewegung, also 1/3 ist Bewegung, 1/3 ist Ernährung, das sind eigentlich die stärksten. Das letzte Drittel setzt sich auch aus unterschiedlichen anderen Faktoren zusammen, die ich beeinflussen kann. Aber Bewegung ist einfach so, dass durch die Bewegung grundsätzlich unser Stoffwechsel positiv beeinflusst wird. Heißt, unser größtes Organ, was den Blutzucker steuert, ist nicht die Bauchspeicheldrüse, wie immer gedacht wird mit dem Insulin, mit der Insulinausschüttung, sondern die Muskulatur. Denn über die Muskulatur, über den Stoffwechsel der Muskulatur, ob ich mich bewege oder nicht, wie viel Muskeln ich habe, ist die Entscheidung, wie der Blutzuckerspiegel sich verhält. Ob er oben bleibt oder ob zum Beispiel Zucker durch Bewegung, wenn ich in der Früh joggen gehe, ob der abgezogen wird und dementsprechend verbraucht wird. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, es ist immer ein Zusammenspiel aus Insulinrezeptoren und da spielt die Muskelzelle einfach eine große Rolle, weil dementsprechend wird das abgeholt, die Kohlenhydrate. Und diese Empfindlichkeit wird geschult. Es ist wie ein Training im Endeffekt. Ich trainiere meinen Körper, Blutzucker geschickt zu verwerten im positiven Sinn und nicht in dem Sinn, dass er eingelagert wird in Richtung Fettzellen. Und man muss immer eins wissen, je mehr Fettzellen ich habe, besonders weiße Fettzellen, desto höher ist das Risiko, chronisch entzündliche Erkrankungen im Körper zu erleiden. Denn diese Fettzellen produzieren Entzündungsfaktoren, die dann im ganzen Körper ausgeschüttet werden und dann Gelenkschmerzen machen können, Hauterkrankungen machen können, Krebs induzieren können und, und. Es gibt relativ viele Sachen. Dementsprechend kann ich sagen, die Studienlage ist, wie vorhin schon angesprochen, extrem klar. Das heißt, wenn man regelmäßig Sport macht, führt es dazu, dass das Risiko an Dickdarm zu erkranken um 40% reduziert ist. Also ich mache nur Sport und dadurch reduziere ich mein Leben lang das Risiko an Dickdarmkrebs zu erkranken. Das gleiche gilt für Lungenkrebs, das gleiche gilt für Hautkrebs. Das gleiche gilt zum Beispiel auch bei Frauen für Brustkrebs. Und was ganz wichtig ist, auch die mal Brustkrebs gehabt haben und therapiert worden sind durch Chemotherapie oder dass die Brust abgenommen worden ist oder Bestrahlung, die profitieren unglaublich in der Beziehung, dass es nicht erneut Krebszellen gibt. Denn Sport führt auch dazu, dass unser Immunsystem aktiviert wird. Und wenn unser Immunsystem aktiviert wird, führt es dazu, ist ein Teil nämlich unseres Immunsystems, nicht nur Bakterien und Viren abzutöten, sondern auch Zellen zu identifizieren, die so schon zu Vorstufen von Krebs sind und diese zu markieren und abzutöten. Man geht davon aus, dass man im Laufe des Lebens 20 Mal Krebs eigentlich im Körper hat, ohne dass wir es merken und unser Immunsystem das abräumt. Krass. Wenn ich jetzt mein Immunsystem trainiere durch Sport, dann trainiere ich natürlich meine ganze Krebsabwehr. Allein dieser Aspekt sollte Begeisterung auslösen, zu sagen, hey, klar, dann mache ich doch was mir Spaß macht und tue auch noch was für meine Gesundheit.
Ja, absolut. Also das ist natürlich ein Argument, was soll man da noch sagen, ne? Das müsste ja eigentlich alle Leute zumindest motivieren. Viele von unseren HörerInnen sind ja schon sehr aktiv beim Sport. Das heißt, es ist eher eine Bestärkung in unserem Fall. Hat man sich da vielleicht auch mal angeguckt, so eine Krafttraining versus Ausdauertraining Gegenüberstellung? Mhm. Also ist eines von beiden für Longevity wichtiger?
Mhm. Also bei Longevity weiß man, dass die Kombination eigentlich das Beste ist. Früher hat man immer gesagt, Ausdauertraining wäre wichtig und nur aus der Kraft hat man völlig in die Ecke geschoben, nur zum Aussehen. Nein, weil auch hier sind Studien der Pflegeversicherungen zu Rate genommen worden. Und da hat man gesehen, dass die Pflegebedürftigkeit primär entsteht nicht durch, dass die Ausdauer bei den Patienten gefehlt hat, sondern dass die Kraft gefehlt hat. Kraft bedeutet in dem Fall Kraft, mich selber zu versorgen. Ich empfehle eigentlich immer eine Mischung aus mehreren, also Grundlagen, Ausdauerbereich, das ist jetzt zum Beispiel das Joggen, das ist das Radfahren, das ist das Schwimmen, ja, was sehr gut ist, oder auch das Rudern in dem Fall. Und Kraft, da empfehle ich immer das HIIT-Training, das High-Intensity-Training. Warum? Weil es eine kurze Einheit ist, 20, 25 Minuten, wenn ich das zweimal die Woche mache, dann habe ich einen unglaublich starken Effekt, was meine Kraft betrifft. Und jetzt muss man verstehen, wenn ich die zwei Ausdauer- und Kraftsport kombiniere, dann führt es dazu, dass eben meine allgemeine Muskelkraft nach oben geht, meine Körperstabilität sehr gut ist und ich kann bestimmte Sportarten, auch das Krafttraining, kann ich zum Beispiel gleich mit Gleichgewichtsübungen kombinieren. Denn auch das ist ein großes Problem im Alter, dass Menschen unachtsam sind und dann zum Beispiel stolpern, hinfallen, Oberschenkel-Halsbruch, so, und jetzt muss erstmal gelegen werden. Und da kann man Koordinationstraining, Krafttraining und Ausdauertraining, wenn man die drei beherzigt, weiß man, rein wissenschaftlich gesehen, studientechnisch gesehen, ist das die beste Kombination überhaupt.
Okay, also wer lange leben will, darf nicht nur laufen, sondern sollte sich die anderen Aspekte durchaus auch zu Herzen nehmen.
Genau, also Kombination.
Ja, vielleicht auch mal in die andere Richtung gedacht. Weil ich weiß, dass viele von unseren HörerInnen schon sehr ambitioniert teilweise unterwegs sind. Könnte zu intensives Training das Altern aber auch beschleunigen?
Ja. Denn grundsätzlich muss man verstehen, dass bei jedem Sport freie Radikale freigesetzt werden. Das ist per se nicht schlimm. Warum? Weil wir ein gutes, funktionierendes System haben, was ein zu viel an diesen freien Radikalen, also wenn das ein freies Radikal ist, abfängt. Glutathion gehört dazu, die ganzen B-Vitamine gehören dazu, Q10. Es gibt ganz, ganz viele, die antioxidativ wirken. Das ist eine super Sache. Problem ist dann, wenn diese freien Radikale dauerhaft überhand nehmen, also zu viel werden, dann passiert nämlich Folgendes, dass nämlich die Mitochondrien, unsere Kraftwerke der Zelle, wo eigentlich die Energiebereitstellung stattfindet, dass die geschädigt werden. Und wenn die geschädigt werden, dann führt es dazu, dass zum Beispiel die Muskelkraft oder auch die Konzentrationsfähigkeit oder das Immunsystem geschwächt wird. Das heißt, ich durch zu viel Sport führt es dazu, dass ich eigentlich meinen Körper, meine Zellen, meine Mitochondrien schädige. Und wenn ich jetzt noch was Zweites mache, das heißt, wenn ich jetzt vielleicht auch noch spät abends diesen Sport mache, weil ich tagsüber arbeite, dann führt es dazu, dass noch mein Schlaf schlecht wird. Das heißt, die Zeit, wo meine Regeneration stattfinden sollte, unbedingt gerade, wenn ich eine hohe Intensität mache, wenn die Qualität in der Nacht schlecht ist, der Regeneration, führt es dazu, dass ich am nächsten Tag noch verletzungsanfälliger bin. Das sind die, die relativ häufig intensiv Sport machen, eine gewisse Zeit und dann sagen, boah, ich weiß gar nicht, was los ist, ich war eigentlich so gut dabei und es ist bergauf gegangen und dann habe ich da die Zerrung gehabt, dann kam da der Muskelfaserriss, dann hat mir das Knie wehgetan, ich kann mir das eigentlich gar nicht erklären, weil das habe ich ja längere Zeit gemacht. Das Gute ist, der Körper kann längere Zeit gute Belastung ausgesetzt sein und dir auch abfangen, aber es geht halt nur immer für eine gewisse Zeit. Und wenn ich nicht verstehe, dass ich immer wieder Regenerationsphasen brauche, dann mache ich grundsätzlich was falsch und schade meinen Körper und schade natürlich auch dieser Idee des langen und besonders gesunden Lebens.
Okay, ja, das ergibt total Sinn. Hast ja auch angesprochen, Verletzungen häufen sich dann wahrscheinlich, Erkrankungen, wenn das Immunsystem nicht so stark ist. Da merkt man dann ja schon, dass man gerade nicht viel für die mitochondriale Gesundheit tut, schweres Wort, sondern eher ins Gegenteil läuft. Das war ja jetzt das eine Drittel der Sport. Ich glaube, es macht vielleicht Sinn, an der Stelle auch sich mal das Drittel Ernährung anzugucken. Das hat ja auch mit der Regeneration viel zu tun. Lass uns da gerne mal ein bisschen einsteigen. Vielleicht erstmal ganz grundlegend, kann man das heutzutage so Stand jetzt in der Wissenschaft sagen, dass bestimmte Ernährungsweisen ein langes, gesundes Leben fördern?
Also was die Ernährung betrifft, kann man zwei Richtungen sich anschauen. Das eine ist, dass ich sage, das spielt bei Longevity immer mehr eine Rolle, dass ich mir die Gene anschaue und individuell schaue, was ist derjenige, der vor mir sitzt, für ein Typ? und zwar genetisch bedingt. Das heißt, ich kann durch Bluttropfen eine Analyse der Gene machen und dann weiß ich, das ist ein besserer Kohlenhydratverstoffwechsel, der braucht mehr Eiweiß, der braucht mehr Fette und dementsprechend kann man wirklich gezielt sagen, Sie brauchen so und so viel Anteil Kohlenhydrate, Sie brauchen weniger Eiweiß, aber dafür mehr Fette oder. Das heißt, ich kann das sehr individualisieren, aber was auch hier wieder ernährungsmedizinisch klar ist und gerade für diejenigen, die sich da immer mit beschäftigen und dann kommt eine neue Studie raus, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Diese Studien suggerieren manchmal eine falsche Schlussfolgerung, die so nicht gegeben ist. Heißt, die Studie ging zum Beispiel über 2-3 Jahre. Klar habe ich da erstmal einen Erfolg vielleicht, wenn ich eine sehr extreme Ernährungsform, ich nenne es jetzt mal ganz allgemein, hernehme. Aber wenn man sich die Studienlage anschaut, die 20 Jahre geht, dann halten die meisten extremen Ernährungsformen das nicht mehr stand. Mhm. Wo wir wissen, über 20, 30 Jahre Ernährungsform ist wirklich diese mediterrane, pflanzenbasierte Ernährung. Pflanzenbasiert heißt, dass es schon noch Fleisch und Fisch gibt, aber deutlich, deutlich reduziert, wie wir es früher mal hatten. Sprich, heutzutage würde man sagen, von 7 Tagen maximal 2 Tage Fleisch, 1 Tag Fisch, lieber noch umgekehrt. Das heißt, 1 Tag Fleisch, 2 Tage Fisch und die restlichen Tage Pflanzen, also nur Gemüse, etwas Obst, auch nicht zu viel Obst, weil durch Obst kann auch Fruchtzucker, wenn die sehr fruchtzuckerreich sind, die Obstsorten, dann hat das was mit dem Stoffwechsel in der Leber zu tun. Kann man den etwas belasten. Drum sagt man wirklich, Kräuter, Gemüse, sollte eigentlich die absolute Basis sein. Wenn Kohlenhydrate, dann am besten Vollkorn, sowas wie Kartoffeln. Ja, man kann die geschickt kombinieren, auch wieder mit Eiweiß, klassisch draus, also im Sommer. Kartoffel mit Quark kann zum Beispiel sowas sein. Wenn man hängt natürlich davon ab, was man für Sport macht. Vor einem Wettkampf würde man eine Kombination zum Beispiel aus Reis und etwas Putenfleisch machen. Also leichte Kost, das hängt immer davon ab, wo ich bin, was ich mache. Aber grundsätzlich kann man sagen, pflanzenbasiert mit etwas Fleisch, etwas Fisch, immer qualitativ hochwertig, nicht bitte billigen Fisch nehmen oder billiges Fleisch. Das rechnet sich hinten und vorne nicht, da schädigt man sich eher.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, dass natürlich auch auf die Qualität dann am Ende der Lebensmittel ankommt. Also würdest du jetzt eher abraten von so sehr extremen Ernährungsweisen, weil wenn man sich so ein bisschen anguckt, die Longevity-Szene, da gibt es halt auch Leute, die zum Beispiel voll auf karnivore Ernährung schwören und so, da wird es schnell extrem, auch so wie du angesprochen hast, weil die Leute sich dann scheinbar auf eine Studie fokussieren, die aber dann noch nicht so langfristig ausgeübt wurde.
Genau, natürlich gibt es immer Ausnahmen. Ausnahmen sind so ungefähr, das weiß man auch, 5 bis maximal 10%, die davon wirklich profitieren. Aber die Masse profitiert nicht davon. Und diese 5 bis 10% würde ich in der genetischen Untersuchung sofort sehen. Kann ich gleich sagen, nee, Moment, Sie gehören wirklich zu den 5%, die sich so und so ernähren sollten. Ab von dem Mainstream eher in diesen Randbereich rein. Aber das sind wirklich extrem wenige. Und die allgemeine Empfehlung ist wirklich so, ich weiß, dadurch desillusioniere ich den einen oder anderen, der bisher immer das tapfer, was weiß ich, nur vegan ernährt hat oder nur Fleisch oder keine Ahnung. Weiß man, auf Dauer passiert im Körper so viel, dass dann bestimmte Entzündungen starten und. Oder ein bestimmter Mangel ist, die Leistungsfähigkeit geht zurück, dann wird man infektanfällig. Es ist wirklich so vielfältig, wäre schade, wenn man sich in eine Richtung so verrennt. Und dementsprechend kann ich nur empfehlen, diese ausgewogene Ernährung zu nutzen.
Ja, und wir sprechen ja hier auch gerade aus der Perspektive des Longevity. Es gibt ja dann auch 1000 Gründe, warum Leute sich vielleicht aus moralischen Gründen oder anderen Gründen. Ne?
Keine Frage. Nee, das ist völlig außen vor. Geht jetzt rein nur medizinische Studienlage, was dir wiedergibt. Und ich verstehe auch jeden, ich würde nie einen bekehren, würde sagen, Mensch, der vor mir sitzt und sagt, ich kann kein Fleisch essen aus den und den Gründen. Ja. Moralisch würde ich nie versuchen abzubringen. Würde nur informieren, okay, dann müssen wir eiweißtechnisch, pflanzlich also wirklich den Schwerpunkt setzen, um so viel wie möglich da aufzufangen.
Ja, total. Ja, wichtig. Welche Rolle spielt denn so Fasten? Also vielleicht gerade intermittierendes Fasten oder vielleicht auch so andere Diätformen, gerade bei der Lebensverlängerung. Ich weiß, dass über Fasten ja sehr positiv aktuell gesprochen wird. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen Einblicke geben.
Es gibt ja unterschiedliche Fastenformen. Von früher kennt man ja noch das Buchinger Fasten, was man so zum Beispiel 2-3 Wochen macht. Das ist wirklich so eine sehr strikte Fastenkur. Und generell kann man sagen, dass Fasten den Vorteil bringt, Autophagie zu fördern. Was ist Autophagie? Also jede Zelle, in der Zelle passiert ja ständig was. Ja, es sind ja immer Zellabläufe ähnlich. Ich vergleiche das immer gern mit einem Dorf. Ein Dorf, was lebt, produziert natürlich auch Müll. Und wenn jetzt jeder seinen Müll vor die Tür stellt, aber keine Müllabfuhr kommt, dann schaut das früher oder später nicht gut aus und dieses Dorf wird früher oder später krank. Nichts anderes passiert in der Zelle. Das heißt, in der Zelle passieren ständig, lebt einiges, passieren Abläufe, es entsteht Zellmüll und die Autophagie ist im Endeffekt die Müllabfuhr, die dazu führt, dass dieser Müll genommen wird, recycelt wird, wiederhergestellt wird und für neue Prozesse wieder genutzt wird. Darum spielt diese Autophagie so eine große Rolle. Und bei Fasten, bei jeglicher oder fast jeglicher Form des Fastens, wird dadurch die Autophagie, also die Zellreinigung eigentlich aktiviert, positiv aktiviert. Insofern ist Fasten eine sehr gute Möglichkeit, die Zellen wieder gesund und fit zu machen. Wichtig ist aber auch hier wieder zu verstehen, nicht jeder profitiert davon. Der eine kann dieses intermittierende Fasten, diese 16-8 oder 8-16, kriegt das super hin. Der andere ist eher für Buchinger Fasten. Ich kann zum Beispiel, das intermittierende Fasten ist für mich nichts. Es stresst mich nämlich, das muss man nämlich immer mit berücksichtigen. Ich hätte es locker durchgehalten, aber es hat mich ziemlich gestresst. Und wenn ich doch einen, sagen wir mal, anstrengenden Tag habe, dann brauche ich nicht noch zusätzlichen Stressfaktor. Das tut meinem System nicht gut, weil da passieren auch wieder, wenn die Stresshormone freigesetzt und der Schlaf ist dann vielleicht doch nicht so gut wie bei einem anderen, der damit viel besser umgehen kann. Also was ich damit sagen will, Fasten, ja, sehr gut, wissenschaftlich nachgewiesen, keine Frage. Entscheidend ist, dass man sich diese Fastenform aussucht, die einen am leichtesten umzusetzen ist.
Okay, ja, da bin ich ganz bei dir. Für mich ist dieses Intervallfasten auch immer ein bisschen schwierig, weil ich auch, glaube ich, merke, dass mein Stresslevel dadurch steigt. Und das ist wichtig, dass du an der Stelle angesprochen hast, dass man dann auf sich hören muss und gucken muss, dass es für einen passt, dann individuell. Wie ist es denn mit dem Verzicht auf bestimmte Lebensmittel? Gibt es irgendwelche Lebensmittel, auf die man für mehr Longevity auf jeden Fall verzichten sollte oder die man eindämmen sollte?
Ja. Also hier natürlich alle einfachen Kohlenhydrate, weiß man, sollte man strikt vermeiden. Ja, egal ob Schokolade oder. Jetzt wird, wenn ich jetzt einmal im Monat einen Riegel Schokolade esse, dann wird es mit Sicherheit nicht mein Leben verkürzen oder dass ich im Alter dann 2 Wochen dafür schwer krank werde. Das ist natürlich auch ein Blödsinn. Es geht eher um dieses Bewusstsein, okay, wo sind denn so einfache Kohlenhydrate drin, wenn ich mich ständig von Nudeln ernähre, normalen Nudeln, dann wird es mit Sicherheit nicht förderlich sein. Es gibt aber zum Beispiel Vollkornnudeln. Und wenn ich jetzt das auch noch geschickt mache, wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt keinen Berg an Nudeln und ein bisschen Soße, sondern drehe das Ganze ein bisschen um. Das heißt, ich nehme ein bisschen Nudeln und habe aber dann zum Beispiel eine Gemüsesoße, die ich mit frisch angebratenen Zucchini, Auberginen mir mache, mit Stücken drin. Und dieses Verhältnis Nudel zu Soße vielleicht ein Drittel zu 2/3 ist, dann ist das natürlich was ganz anderes. Ja, also man darf Kohlenhydrate nicht verteufeln, finde ich. Auch hier gilt's wieder, aber klug auswählen, günstige Kombinationen wählen, spielt eine Rolle. Diese Mittelmeer-Ernährung hat natürlich auch den Vorteil, wenn man sich das genauer anschaut, ist es nicht, dass die nur Pizza und Pasta essen, sondern es gibt als Vorspeise Antipasti. Und was ist es? Das sind meistens ist Gemüse, was in Öl, Olivenöl eingelegt ist. Jetzt weiß man, Olivenöl, wenn es qualitativ hochwertig ist, dann ist es reich an Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren wirken antientzündlich. Ein Öl wirkt natürlich auch sättigend. Das heißt, ich werde jetzt nicht danach, wenn ich Antipasti ein bisschen gegessen habe und auch in Form von Gemüse, dann führt es natürlich dazu, dass ich nicht so einen Heißhunger habe so, und sage, jetzt mache ich mir einen richtig großen Topf Nudeln oder. Das ist dann gar nicht mehr nötig. Also hier kann man ganz geschickt sagen, okay, ich reduziere, ich kombiniere das geschickter, so dass, wenn Kohlenhydrate, dass die eher mehr im Hintergrund treten. Und alles, was natürlich Energy Drinks, zu deiner Frage zurück, Energy Drinks, Zuckerdrinks, kann man getrost weglassen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Man hat keinen Benefit davon. Es ist eigentlich nur schädlich. Punkt. Das wären jetzt so die zwei ganz großen Punkte. Beim Fleisch hatte ich ja vorhin schon gesagt, wenn ich jetzt mich auch jeden Tag vom Fleisch ernähre, weiß man auch, hat eine entzündungsfördernde Komponente. Hier würde man auch sagen, deutliche Reduktion. Das sind eigentlich so die zwei ganz großen Bereiche, die man einfach berücksichtigen sollte.
Ja, und als LäuferInnen müssen wir die dann ja sowieso immer noch mal so ein bisschen ummünzen, was jetzt gerade das Thema Kohlenhydrate Korrekt. Angeht, weil wir natürlich dann immer diese Gele haben, die ja sowieso aus Einfachzuckern bestehen und so. Also gerade was dann so Wettkampfsituationen angeht, können unsere HörerInnen sich vielleicht trotzdem dann mit gesundem Menschenverstand überlegen, dass man das nicht auf alles ummünzen kann. Aber gerade für die Ernährung drumherum finde ich sehr gute Tipps, dass man da halt dann mehr auf Gemüse setzt vielleicht und nicht riesige Pastaberge zu sich nimmt.
Gut, genau. Also eben, ich mache ja auch die, für die Bayerische Landesärztekammer, ich habe hier auch die Kollegen geschult im Bereich Ernährung im Sport. Und da macht man auch einen Unterschied, wo befinde ich mich gerade? Befinde ich mich in der Aufbauphase, in der Vorwettkampfphase oder direkt vor dem Wettkampf oder nach dem Wettkampf? Und dementsprechend schaut er die Ernährungszusammensetzung, abhängig natürlich auch wieder von der Sportart, anders aus. Das muss man komplett separat sehen.
Ja, ja. Wie sieht's aus mit Alkohol und Koffein? Das sind ja auch so zwei Themen, die immer besprochen werden.
Genau, bei Alkohol, da geht's um die Menge. Kleinste Mengen bereiten überhaupt keine Probleme. Es gab zwar mal eine Studie, aber auch hier, wenn man sich die genau anschaut, war das der Outcome, also die Aussagekraft, war einfach so wackelig, dass man diese Behauptung nicht halten konnte, dass Alkohol auch in kleinsten Mengen lebensverkürzend bzw. schädlich sind. Hier muss man natürlich das Geschlecht berücksichtigen, muss man den Gewichtszustand berücksichtigen und entscheidend ist die Menge. Ja, und wenn ich ab und zu mal ein kleines Glas Wein, Gläser können größer und kleiner sein, aber wenn ich das mal trinke, dann werde ich keine Verkürzung oder irgendwelche Erkrankungen dadurch erzeugen können. Zu deiner Frage mit dem Koffein. Beim Koffein per se macht das jetzt auch nicht so viel aus. Einschränkung. Die Einschränkung lautet, also zum Verständnis, Koffein mobilisiert Energie. So. Habe ich wenig Energie und ich mobilisiere die durch das Koffein, dann kann ich es schnell gut abrufen. Aber ich komme danach in eine Stressphase, weil mir die Energie komplett fehlt. Und wenn ich dann nicht die Möglichkeit habe, mich zu erholen, sondern weiterhin eigentlich leistungsfähig sein muss, weil ich beruflich tätig bin, dann führt es dazu, dass es mein Körper komplett unter Stress setzt, Entzündungskaskade entsteht und, dann habe ich natürlich wieder eine Schädigung des Körpers, besonders so Koffein, wenn ich so handle, wie ich es gerade beschrieben habe, dann ist es ja nicht ein Tag im Monat, sondern das tritt ja häufiger auf. Und dadurch, wie gesagt, starte ich so eine Entzündungskaskade, die über mehrere Tage dann auch immer läuft. Und im Endeffekt ist es so eine Dauerschleife, dass sie läuft und da schädige ich definitiv meinen Körper.
Okay, also sollten Leute dann oder dürfen wir alle durchaus auf unseren Koffeinkonsum ein bisschen gucken und schauen, wie wir es einsetzen. Ne? Wenn es über einen stressigen Alltag uns dann nur jedes Mal nur pusht und wir danach in ein Loch fallen, dann kann das durchaus sich negativ auf unsere Gesundheit auswirken.
Korrekt, ja, genau.
Okay. Ja, spannend. Ich glaube, da können sich viele Leute an die eigene Nase fassen, weil Koffein ist die Alltagsdroge schlechthin in Deutschland. Ja. Aber lass uns gerne auch noch mal ein bisschen auf vielleicht Mikronährstoffe und so körpereigene Produkte und so eingehen. Ich dachte jetzt auch schon so an Kollagen, Elastin, also so ein bisschen nerdiger werden, was gerade das Thema Longevity angeht. Du hast ja vorhin auch selber angesprochen, du nimmst selber ein paar Nahrungsergänzungsmittel. Was sind denn so vielleicht Makro- und Mikronährstoffe jetzt explizit, die für unsere Gesundheit, unsere Zellgesundheit wichtig sind?
Mhm. Also die Makronährstoffe sind ja so Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße. Ja. Zu den Mikronährstoffen, da gehören eigentlich alle Nährstoffe, die unseren Stoffwechsel und unsere Gesundheit als Kofaktoren unterstützen. Da kann man zum Beispiel ganze B-Palette reinnehmen, also B1, B2 und. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen. Und abhängig davon, wie mein Status ist, ist es essentiell, dass ich einen Mangelzustand erkenne und diesen wieder ausgleiche. Beispiele: Vitamin B1, B2 und Alpha-Liponsäure. Das ist jetzt kein Vitamin B. Aber diese drei bestimmen maßgeblich, ob meine Kohlenhydrate aufgenommen werden in die Zelle und dort verstoffwechselt werden in Energie. Wenn eines oder mehrere dieser fehlen oder in so einem Mangel sind, dann führt es dazu, dass dieser Blutzuckerspiegel gar nicht richtig sinken kann, weil die Kohlenhydrate, das Blutzucker wird nicht aufgenommen in der Zelle, das bildlich gesehen schwimmt es weiter im Blutkreislauf und wird dann natürlich, ich habe dann erhöhte Blutzuckerwerte, die dann nachfolgend wieder in Fett umgewandelt werden. Das sind die Patienten, die sagen, ich mache eigentlich Sport, aber irgendwie fehlt mir die letzte Energie, irgendwas stimmt dann nicht. Und ich habe das Gefühl, ich kann machen, was ich will, auch essen, was ich will, mich zurückhalten, aber ich nehme fast immer zu, obwohl ich schon so viel Sport mache. Das liegt eigentlich daran, dass denen bestimmte Mikronährstoffe, also hier Vitamin B1, B2 und Alpha-Liponsäure spielen eine Rolle, fehlen oder reduziert sind und so die Energiegewinnung nicht funktioniert und auf der anderen Seite die Kohlenhydrate in Fett umgewandelt werden. Und so gibt es einfach viele, da gehört das Vitamin B6, B12, Folsäure, die sind jetzt ganz wichtig in den Mitochondrien, weil sie die Leistungsfähigkeit bestimmter Abläufe in den Mitochondrien unterstützen. Ähnlich wie beim Fließband. Wenn ich mir so ein Fließband vorstelle und der erste fängt an, legt was aufs Fließband, baut er, der nächste nimmt es, baut er wieder was dazu und. Dann ist es ja abhängig davon, dass alle, die am Fließband ihre Aufgabe haben, auch da sind. Fehlen die, führt es dazu, dass dieses Endprodukt überhaupt nicht mehr Energie heißt, sondern reduzierte Energie oder ein abgespecktes Produkt, mit dem der Körper dann nicht richtig umgehen kann. Und diese Vitamine, die ich jetzt gerade genannt habe, B6, B12, Folsäure, Q10 spielt auch eine essentielle Rolle, sind diese Mitarbeiter an den Fließband und die brauche ich. Dementsprechend muss ich hier halt genau wissen, fehlen die oder sind die da? Mhm. Jetzt gibt es noch einen Querverweis, der wichtig ist. Vitamin B6, B12, Folsäure, diese drei sind maßgeblich beteiligt an der Bildung, an der Produktion unserer Stress- und Regenerationshormone. Das heißt, es ist nicht nur ein Problem auf zellulärer Ebene, dass mir die Energie fehlt, sondern es kann dann sein, dass bestimmte Hormone wie das Noradrenalin oder das Adrenalin für die körperliche Stressantwort, dass die nicht mehr so produziert werden. Dann kann ich mich schlecht konzentrieren, mein Gedächtnis ist schlecht, ich bin körperlich nicht mehr so leistungsfähig. Das brauchen aber die Hormone, damit die produziert werden können. Und darum ist es so wichtig, eigentlich bestimmte Mikronährstoffe, die man sicher messen kann, da gehört Vitamin C zum Beispiel nicht dazu, weil es sehr lichtempfindlich ist, dass man die misst, schaut, wie ist der Status, fehlt was, ergänze ich das, fülle es wieder auf über einen gewissen Zeitraum, es hängt ganz davon an, wo man steht, auch wie das Gewicht spielt eine Rolle, so dass die Leistungsfähigkeit in jeder Zelle und auch zum Beispiel für die Hormone und für die Hormonbildung und für das Immunsystem wieder gegeben sind.
Okay, ja, also es ist sehr individuell am Ende, was einem dann fehlt oder hoffentlich nicht fehlt, sollte man dann lieber nochmal ordentlich checken lassen, bevor man was einnimmt.
Bei den Mikronährstoffen vielleicht kann ich das nochmal ein bisschen sortieren. Gibt es einen Bereich, den man messen kann, wo man genau sagen kann, das und das brauchen Sie? Und dann gibt es einen Teil, da kommen wir mit Sicherheit zu Quercetin, Spermidin und so weiter, das kann man nicht messen. Und dementsprechend gibt es aber allgemeine Empfehlungen, wie viel gut sind und was Spermidin macht und dementsprechend setzt sich das zusammen, auch im Longevity-Bereich. Der Longevity-Bereich besteht aus der Analyse, aber auf der anderen Seite aus den Nahrungsergänzungsmitteln, wo man einfach weiß, dass die antientzündlich wirken, zum Teil lebensverlängernd sind. Da muss man auch immer vorsichtig sein mit den Studien. Gibt es auch so bestimmte Uhren bei uns im Körper, die man messen kann. Sind nicht alle so verlässlich. Nehmen wir jetzt mal vorsichtig. Aber es gibt in der Summe dann doch relativ klare Aussagen dazu, von was man profitiert und von was man nicht so profitiert.
Mhm. Ja, lass uns da doch gerne mal reingehen. Wovon gibt es denn, also es gibt es wissenschaftliche Nachweise, was auf jeden Fall zum Beispiel zellverjüngend oder so wirkt? Mhm.
Also du hast ja vorhin schon das Kollagen angesprochen. Ich will das gleich mal aufgreifen. Bei dem Kollagen ist auch entscheidend, welches Produkt. Das gilt jetzt, was ich jetzt sage, eigentlich für alles, was ich später auch aufzählen werde. Es geht um die Qualität. Denn ich kann beim Kollagen ein tierisches Kollagen nehmen. Beim tierischen Kollagen weiß man aber jetzt, dass das gar nicht so richtig funktioniert. Viel entscheidender, viel besser ist, dass man sekundäre Pflanzenstoffe zu sich nimmt, dass die körpereigene Kollagen-Elastinproduktion wieder angeregt wird. Weil dann hat man gesehen, das hat auch einen nachhaltigen Effekt. Ja. Und bei den tierischen Kollagen gibt es jetzt erste Hinweise, muss man auch immer vorsichtig sein, dass es entzündungsfördernd sein kann unter bestimmten Umständen. Und hier, das ist das, was ich gemeint habe, es geht um die Qualität und es geht um das Wie. Und nicht einfach Kollagen ist Kollagen, sondern man muss sich immer die Frage stellen, okay, was macht dieses Produkt und welche Qualität hat es? Wenn es 3,50 Euro kostet, brauche ich mich nicht wundern, dass es vielleicht nicht so gut funktioniert wie ein Präparat, was wesentlich teurer ist, was hochwertiger ist. Preis heißt nicht immer Qualität, aber trotzdem muss man auch immer eine Verhältnismäßigkeit einfach sehen. Ja. Und dementsprechend meine Empfehlung sind sekundäre Pflanzenstoffe, die meine körpereigene Kollagenproduktion und Elastinproduktion anheben.
Okay, dann haben wir jetzt das Kollagen, ist eigentlich eine Empfehlung, ne? Aber dann bitte auf pflanzlicher Ebene, nicht das tierische. Wie sieht's aus mit zum Beispiel Peptiden? Die werden ja auch sehr gehypt aktuell. Ja.
Also Peptide sind ja nichts anderes als bestimmt zusammengesetzte Aminosäuren.
Ja.
Und bei den Aminosäuren weiß man ja, dass die eine sehr gute Funktion haben können. Das sage ich schon, eine leichte Einschränkung. Warum? Weil bestimmte Aminosäuren, wenn man die dauerhaft nimmt, können zum Teil krebserregend wirken. Auch das hat man jetzt festgestellt. Leider gehört da auch das Tryptophan dazu, was ich per se ganz gut finde. Warum? Weil der Körper aus dem Tryptophan das Serotonin, unser Glückshormon zum Beispiel, macht. Aha. Es gehört aber auch Leucin und Isoleucin dazu, was relativ häufig in Eiweißshakes drin ist. Daher weiß man das auch. Also der Vorteil ist jetzt durch die Bodybuilder-Szene, die ja schon seit vielen Jahrzehnten besteht, hat man Langzeitergebnisse. Und dementsprechend kann man natürlich viel besser Studien heraussuchen und interpretieren, als wenn diese ganze Studie jetzt nur 2 Jahre dauern würde. Mhm. Bei den Peptiden grundsätzlich kann ich gleich sagen, würde ich ganz entspannt mich zurücklehnen und in Ruhe abwarten, was dann wirklich rauskommt. Okay. Was man zum Beispiel sagen kann, ist bei Kreatin, auch ursprünglich aus der Bodybuilder-Szene, Kreatin ist ein Energiespeicher und er ist nicht nur ein Zwischenspeicher, sondern er ist ein Energietransporter von Zelle zu Zelle. Und insofern und da ist die Studienlage absolut klar, über 20, 30 Jahre, es hat keinen schädigenden Einfluss auf den Körper. Ganz im Gegenteil, es hat einen positiven Einfluss auf die Mitochondrien, auf die mitochondriale Leistungsfähigkeit. Also auf unsere Immunabwehr, unsere Gedächtnisleistung, unser ganzes Versorgungssystem. Und dementsprechend kann man zum Beispiel Kreatin absolut empfehlen. Ich habe es heute früh auch genommen. Ich habe so meine Zusammenstellung, besteht zum Beispiel aus den B-Vitaminen, die ich vorhin genannt habe, Kreatin. Kombiniere das gerne auch mit Galaktose und Ribose. Galaktose, Ribose sind zwei Zuckerarten, die insulinunabhängig sind. Bei Galaktose weiß man sogar, dass die neuroprotektiv, also gehirnschützend, gehirnzellschützend ist. Und kombiniere das auch, jetzt sehe ich aus dem Nähkästchen, mit einem Präparat, da ist Q10 drin, PQQ, Spermidin, NADH und dann nehme ich noch bestimmte Sirtuine. Genau, das ist so. Das klingt jetzt viel, aber im Endeffekt sind das 3 Mittel. Da mache ich mir ein Glas, mische das und eine Kapsel und eine Ampulle und ich bin immer sehr wissenschaftsbasiert. Das heißt, nicht, dass ich wissenschaftsgläubig bin, darum schaue ich mir auch immer diese Studien an. Aber was für mich zum einen biochemisch sinnvoll ist, also die medizinischen Abläufe physiologisch sinnvoll ist, ist für mich die erste Voraussetzung. Das zweite ist immer, ich schaue mir dann die Studien an, was wird denn wirklich dazu gesagt? Kann man das so halten oder ist es mit Vorsicht zu genießen? Ja. Und nochmal ganz kurz zu deiner Frage, um das nochmal wirklich die auch klar zu beantworten. Bei den Peptiden wäre ich erstmal zurückhaltend, nicht weil sie schlecht sind, aber ich würde nicht diesen Hype verfallen, würde sagen, her mit den Peptiden, ist alles gut. Sondern ich würde abwarten, ich nenne jetzt mal zwei Beispiele, wo man gesehen hat, in welche Richtung das gehen kann. Wir haben auch das NMN.
Ja.
Das ist ja ein Abkömmling von Vitamin B3.
Ja.
Spielt eine Rolle auch wieder in den Mitochondrien, bei der Atmungskette, Zitratsäurezyklus spielt auch nochmal eine Rolle. Das war auch absoluter Hype. Meine Patienten, oh, NMN, ich muss unbedingt NMN. Ich sage, ja, ganz ruhig, schauen wir jetzt mal. Ja. Wir messen mal Vitamin B3, ob sie überhaupt das brauchen. Und bei den NMN, schauen wir mal. Was sich jetzt herausgestellt hat, nimmt man NMN mehr als ein Jahr, ist es anscheinend krebsförderlich.
Oh.
Ist natürlich jetzt blöd für die ganzen, die auf diesen Hype aufgesprungen sind. Das ist der Grund, warum ich immer so sage, bitte einfach ein bisschen zurücklehnen, nicht gleich Vollgas mitgehen, sondern man darf auch ein bisschen kritisch sein. Man soll nicht sagen, es ist alles Mist, wird auch nicht gerecht, aber man darf sagen, okay, wie lange wird es denn jetzt schon erforscht? Okay, was gibt es da für Ergebnisse? Man muss jetzt nicht der absolute Wissenschaftler sein, sondern einfach mit normalen Menschenverstand. Ich würde ja auch nicht irgendwas essen, was ich nicht kenne und sage, schwärmen alle davon und hau mir das rein und stelle dann im Nachhinein fest, okay, gut, es macht halt doch meinen Magen kaputt oder so.
Ja.
Also das zum NMN, ja, für 3 Monate kann ich das empfehlen und dann bitte wieder eine Pause von 3 Monaten, dann ist es definitiv nicht gegeben. Das konnte man auch klar sagen.
Ja.
Und ich würde gleich gern zum nächsten gehen, weil sich das anschließt, das NAD. NAD-Infusionen ist ja auch so ein Hype gewesen, nimmt schon ab. Warum? Weil das Problem ist, dass NAD-Infusionen anaphylaktische Reaktionen machen, also allergische Reaktionen bis zum allergischen Schock. Wir haben hier einige bei uns schon auf der Intensivstation dann gehabt.
Oh,
also wir haben es nicht selber gemacht, aber ich weiß von Kollegen, die das gemacht haben hier in Bogenhausen. Die sind dann auf der Intensivstation aufgewacht, weil die eine schwere anaphylaktische, also allergische Reaktion hatten. Es macht auch Herzinfarkt, ähnliche Symptome. Und das sind alles Sachen, die ich nicht unbedingt haben muss. Und jetzt als Tipp, sollte jemand sagen, nee, ich will trotzdem meine NAD-Infusion, ich bin davon überzeugt, dann ist meine dringende Empfehlung eine Tropfgeschwindigkeit von 2 bis 3 Tropfen pro Minute. Und die Infusion darf dann 2 bis 3 Stunden dauern. Dann ist nämlich diese Toxizität, diese allergische Komponente, die durch die schnellere Eingabe provoziert ist, ist so reduziert, dass man zumindest ohne diese Nebenwirkungen durchkommt.
Mhm. Ja. Na ja, gut, an der Stelle, dass du das alles so klar eingeordnet hast. Ich finde es auch cool, dass wir dich als Experten mal also hier haben, um einfach solche Direktfragen stellen zu können. Weil, wie du sagst, man braucht eine gewisse Kompetenz vielleicht, wenn man sich beim Thema Longevity an so neueren Substanzen, neueren Nahrungsergänzungsmitteln und Co., ja, auf Substanzen an sich versucht. Und da dann vielleicht so das kritische Hinterfragen nicht zu vergessen, finde ich wichtig, dass du das nochmal angesprochen hast. Oder erstmal die Studienlage ein bisschen abzuwarten, nicht sofort auf den Hype-Train aufzuspringen.
Richtig, ganz genau.
Ja. Okay, lass uns doch vielleicht auch noch auf das auf die Substanz Hyaluron eingehen, weil die ja auch in ganz vielen Anti-Age-Wirkstoffen drin ist, ne? Also ganz viele Cremes haben die drin. Hat man da jetzt aktuell eigentlich mittlerweile einen erwiesenermaßen verjüngenden Effekt feststellen können?
Also was man feststellen kann, ist zum Beispiel bei Verletzungen im Kniegelenk, wenn man Hyaluron spritzt, dass man die Gelenkgeschmeidigkeit verbessert. Ja, so. Jetzt mit dem Hyaluron ist es leider sehr ähnlich wie mit dem Q10. Q10 ist ja der wichtigste Energiegeber einer Zelle. Und dann hat man sich gedacht, das ist eine gute Idee. Ich will ja meine Zelle verjüngen. Und jetzt schreibe ich einfach auf die Creme mit Q10 drauf. Bei Q10 muss man einfach wissen, dass das gar nicht in der Zelle richtig ankommt. Besonders nicht in den Mitochondrien, wo es hingehört, damit eine Verjüngung überhaupt macht. Und beim Hyaluron ist die Studienlage leider auch nicht so klar. Denn eine richtig zellverjüngende Wirkung hat man nicht nachweisen können. Was es Aber es gibt Studien, wo man anhand des Visus, also wie jemand ausgesehen hat, Faltentiefe und, hat man eine Verbesserung gesehen. Die Schwierigkeit ist, dass das Hyaluron immer sehr viel mit Flüssigkeit kombiniert ist. Das heißt, es stellt sich immer danach die Frage, ist der Wassergehalt derjenige Teil, der eigentlich diese Faltenbildung reduziert hat, oder ist es das Hyaluron? Das macht es relativ schwierig, eine sichere Auskunft zu geben. Mhm. Wenn man aber jetzt auf die zelluläre Verjüngung das runterbricht, erfolgt eigentlich die Aussage eher nein. Wenn man jetzt auf Faltenbildung nach außen Schönheit geht, dann wahrscheinlich ja. Aber okay, so wie ich es formuliert habe, ist es nicht wirklich deutlich.
Okay, finde ich gut, da auch nochmal eine Einschätzung bekommen zu haben. Vielleicht da abschließend zu dem Thema sozusagen Nahrungsergänzungsmittel. Wenn jetzt LäuferInnen spezifisch was vielleicht für ihre Gelenk- und Knochengesundheit tun wollen, also irgendwas einnehmen möchten, was da langfristig ansetzt, hast du da vorsichtige Empfehlungen?
Ja, also ich würde auf jeden Fall Vitamin D3 geben und da bitte das einmal messen lassen, und der Zielwert liegt so bei 60-70, in den meisten Labore 60-70, es gibt meistens bis 70-80, aber im oberen Normalbereich kann man es einfach sagen, die Grenze ist 30, und wenn derjenige 32 hat, dann reicht es trotzdem nicht aus. Also bitte im guten oberen Normalbereich in Kombination mit K2, denn das beeinflusst den Knochenstoffwechsel und den Gewebstoffwechsel. Ich würde es auch, wenn Hinweise sind auf leichter Knochenabbau oder generell Knochenbeschwerden, würde ich immer Kalzium mit dazu geben und Magnesium. Also diese Kombination Kalzium-Magnesium spielt eine Rolle. Und als letztes eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, Thema Kollagen, sekundäre Pflanzenstoffe für die körpereigene Kollagen- und Elastinproduktion, weil davon profitiert das Knorpelgewebe, die Kapsel profitiert davon, generell das Bindegewebe, die Muskulatur jetzt nicht so sehr, aber die stützenden Gewebsbereiche.
Okay, ja, danke dann für diese Tipps. Können die Leute sich da draußen ja mal anschauen, ob das was für sie ist. Lass uns gerne noch durch ein paar Methoden gehen, die auch in der Longevity-Szene gerade so ein bisschen boomen oder vielleicht auch schon länger boomen, sind jetzt nicht unbedingt ganz aktuelle Sachen. Auch Dinge, die sich vielleicht schon bewährt haben. Können ja mal auf den Schlaf gucken. Viele Leute tracken ja ihren Schlaf. Mhm. Ist das für dich eher eine Empfehlung oder eher nicht?
Es ist das Tracken würde ich als Orientierung nehmen, würde es auch nicht jede Nacht tracken, sondern würde ab und zu mal einfach mal tracken, gerade wenn es mal schlecht ist oder wenn es mal gut ist, damit ich einfach weiß, in welcher Range ich mich bewege. Viel entscheidender ist, dass ich die Punkte herausfinde, die meine Schlafqualität verschlechtern. Dazu muss ich es nicht tracken, das merke ich in der Früh, wenn ich erholt bin oder wenn ich nicht erholt bin. Das heißt, wenn ich am Abend, wie vorhin gesagt, spät nachts High-Intensity-Sport mache, ist es einfach kontraproduktiv, weil bei mir das ganze System in so einem Alarmzustand noch ist. Sympathikus ist noch an, bis das Adrenalin abgebaut ist und. Führt es dazu, dass das Melatonin, das ist unser Schlafhormon, unterdrückt wird und dementsprechend ich nicht meine Erholung habe. Bestes Beispiel bin ich. Donnerstagabend spiele ich Altherren Eishockey. Und dementsprechend, nachdem die Altherren ja nicht so früh aufs Eis dürfen, fangen wir erst um 21 Uhr, 21.30 Uhr an. Okay, das geht bis 23 Uhr. Jetzt kann man sich vorstellen, also im Endeffekt bin ich um 12:30 im Bett und manchmal oder relativ häufig liege ich dann noch wach. Ja? Mhm. Warum? Weil mein ganzer Körper noch in diesem Alarmzustand ist. Umso wichtiger ist es, ich war jetzt am Sonntag nicht, umso wichtiger ist es, dass ich die nächsten Nächte früh ins Bett gehe, richtig gut Schlaf und, ja. Das muss mir einfach bewusst sein. Also da kann ich sehr viel richtig machen. Und zum Schlaf auch noch. Ich würde am Abend nicht irgendwie einen Film, der super spannend ist oder ein Buch, der super spannend ist, weil unser Gehirn sucht in der Nacht nach Lösungen. Das heißt, es wird sich überlegen, wie geht's denn da weiter? Wie geht's denn weiter? Was soll es? Oder der Film ist zu Ende so und man durchlebt den Film nochmal. Das heißt, es ist keine richtige Erholung in der Nacht. Und so macht es keinen Sinn. Lieber was positiv endet, wirklich was Schönes, was einen nicht zu sehr gefesselt hat. Und was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, nicht am Abend nochmal schnell die beruflichen Mails durchlesen, weil man für diese Themen in der Nacht sowieso keine Lösung mehr findet. Also sie schlafen mit Sicherheit dann nicht ein und sagen, ah, die Lösung ist schon gefunden, sondern ja, es arbeitet weiter und weiter und weiter. Und lieber am nächsten Morgen das lesen, dann hat man die Möglichkeit auch zu reagieren auf oder zu agieren, dass man Lösungen sucht aktiv, macht viel mehr Sinn.
Ja, ja, guter Hinweis an der Stelle. Da kann ich auf jeden Fall auch nur ein Liedchen von singen. Wie sieht's aus mit Kältetherapie oder vielleicht auch als Gegenüberstellung Saunieren? Mhm. Das wird ja auch positiv besprochen beim Thema Langlebigkeit. Hast du dazu eine Einschätzung?
Mhm. Also grundsätzlich sind ja Reize, wie ich vorhin gesagt habe, mit dem Sport, mit der zum Teil auch mit der Ernährung. Fasten ist ja auch ein Reiz, den ich eigentlich meinen Körper aussetze. Gilt es genauso für Kälte. Kälte oder Wärme, also äußere Temperaturreize in dem Fall. Bei Sauna ist es relativ klar, die Studienlage, dass die meisten Menschen davon profitieren. Warum schränke ich das ein bisschen ein? Ein Patient, der einen erhöhten Blutdruck hat, sollte natürlich nicht in die Sauna gehen, weil sonst ist es einfach eine zu starke Herz-Kreislaufbelastung. Aber grundsätzlich ist dieser Wechsel aus Hitze, Kälte eine sehr gute Möglichkeit fürs Gefäßsystem, weil Stoffwechsel sich verändert. Und Stoffwechsel bedeutet auch immer, also jetzt im positiven Sinn, verändert, dass Entzündungsfaktoren nicht mehr so verstärkt ausgeschüttet werden oder zum Teil auch abgebaut werden. Bei der Kältetherapie, bei der Kryotherapie weiß man auch bei den Schmerzpatienten, dass sie davon profitieren. Nicht jeder profitiert von der Kältetherapie. Für manche ist es auch energetisch nicht vorteilhaft, sondern negativ. Energetisch meine ich jetzt bewusst nicht im esoterischen Sinn, sondern wirklich Energiebereitstellung in den Mitochondrien. Sind meine Mitochondrien nicht mehr so leistungsfähig, dann kann so ein Kältereiz so viel Stress bedeuten für die Mitochondrien, dass ich rausgehe und dann durch noch krank werde oder noch mehr Beschwerden habe. Das heißt, ähnlich wie bei den Fasten, was ich vorhin gesagt habe, ist es entscheidend, eigentlich zu testen und zu erkennen, profitiere ich davon oder profitiere ich nicht davon. Dementsprechend würde ich eine Kältekryotherapie, auch das Eisbaden, empfehlen oder nicht. Wichtig ist vielleicht zu sagen, ich kann natürlich einen leichteren Einstieg finden, indem ich nicht von Anfang an wieder Vollgas gebe, sondern dass ich sage, wenn ich zum Beispiel Eis bade, dementsprechend, dass ich erstmal anfange, mich kalt abzuduschen und schaue, wie mein Körper drauf reagiert. Dementsprechend muss ich jetzt nicht, ich bin jetzt hier in München, nicht bei 0 Grad in die Isar für 5 Minuten. Das kann ich vorher schon testen, ob mein Körper überhaupt im Moment in der Lage ist. Es kann sein, dass ich den natürlich hintrainiere und dann ist das kein Problem, dann kann ich das wirklich machen. Das heißt nicht automatisch nur, weil jetzt die kalte Dusche nicht so angenehm ist, dass ich automatisch nie Eisbaden kann, sondern es ist ein Training. So wie die Fragestellung, kann ich Marathon laufen? Ja, wenn ich bestimmte Voraussetzungen erfülle oder wenn ich gezielt trainiere, dann ist das natürlich grundsätzlich erstmal möglich.
Okay, also man darf damit experimentieren und dann schauen, ob es für einen passt.
Genau, aber immer darauf achten, tut es mir gut, ja oder nein.
Okay, ja, ganz wichtig. Thema Licht interessiert mich auch noch. Da wird ja viel von Rotlichttherapie zum Beispiel aktuell gesprochen. Kann man dazu schon irgendwas, kann man da schon irgendwelche Ergebnisse teilen? Ist das schon irgendwas, ein klares Ja oder Nee?
Genau, also auch Rotlicht ist ja wieder ein Reiz, diesmal übers Licht, nicht über die Temperatur. Und hier hat man festgestellt, dass das Immunsystem, wenn es tendenziell eher schwächelt, dass es in so einen guten Alarmzustand geht, jetzt nicht in den übertriebenen, aber in den ich nenne es mal Bereitschaftszustand, dass es schnell dadurch auf Infektionen und reagieren kann. Und dementsprechend ist hier, was Rotlicht betrifft, das Immunsystem wird positiv beeinflusst. Es spielt dabei aber keine Rolle, ob ich jetzt mich eine Viertelstunde hinsetze oder 2 Stunden, sondern man kann sagen, 15 bis 20 Minuten würden ausreichen täglich, um diesen Effekt zu erzielen.
Okay, das ist ja nicht so lang, das ist ja spannend.
Nee, es ist relativ, genau, man könnte das wirklich gut kombinieren.
Ja, Okay. Ja, spannend. Und dann interessiert mich natürlich noch ein bisschen das Höhentraining. Das ist ja auch so was gerade, ich glaube, positiv besprochen wird, ne? So das Thema Sauerstofftherapie. Da gibt's dazu eine klare Empfehlung?
Ja. Also grundsätzlich, ich erkläre es mal bei dem Höhentraining. Man kürzt es häufig IHHT ab. Die Abkürzung I steht für intermittierend. Hypoxie ist das erste H und Hyperoxie ist das zweite H und T-Therapie. Hypoxie heißt wenig Sauerstoff, Hyperoxie heißt viel Sauerstoff. Jetzt gibt es aber auch noch Varianten. Es gibt auch wenig Sauerstoff und normale Luft und. Was passiert da grundsätzlich? Wenn ich wenig Sauerstoff ausgesetzt bin, wie jetzt sage ich mal in den Anden, in Peru oder so, dann muss mein Körper mit weniger Sauerstoff zurechtkommen. Und was passiert? Das eine kennt man, Höhentraining, dass die roten Blutkörperchen mehr werden. Aber der zweite wesentliche Anteil, der durch dieses Höhentraining, durch das IHT erzielt wird, ist, dass neue Mitochondrien gebildet werden. Mhm. Und wir haben ja vorhin von den Mitochondrien gesprochen, die Energiebereitstellung ermöglichen. Und dementsprechend kriege ich auf einmal leistungsfähige, neue, frische Mitochondrien. Als wenn ich im Endeffekt einen 6-Zylinder-Motor habe und habe 2 Zylinder sind kaputt und die werden im Endeffekt ausgetauscht und ich kann wieder meine volle Leistung, meine vollen PS abrufen. Ähnlich, also bei der Hyperoxie, zu viel Sauerstoff, das ist ein Reiz, der dazu führt, dass geschädigte Mitochondrien zerlegt abgebaut werden. Dementsprechend, wenn man das kombiniert, und das machen wir eben, und wie gesagt, das IHHT sagt es auch aus, dass zu wenig Sauerstoff neue Mitochondrien bildet, zu viel Sauerstoff geschädigte Mitochondrien zerlegt und wieder bereitstellt. Und das Entscheidende ist auch hier wieder der Reiz. Ich weiß, es ist gerade ein Hype und grundsätzlich finde ich das super. Warum? Weil sehr, sehr, sehr viele Menschen davon profitieren könnten. Wenn nicht Folgendes gemacht wird. Häufig ist es so, dass ähnlich wie wir es früher aus den Sonnenstudios gekannt haben, man geht zum Höhentraining rein, setzt sich hin, wird angeschlossen, startet, wenn Ende ist, gehe ich wieder. Es hat keiner mit einem wirklich gesprochen, wie es ihnen an den Tag geht. Es hat keiner gefragt, wie ging es beim letzten Mal. Und es hat keiner gefragt, wie war denn in der Zwischenzeit das? Weil das ist im Endeffekt maßgeblich die Entscheidung, mit welcher Einstellung wir an den Tag starten. Okay. Ähnlich, wenn ich keine Rücksicht nehme, jetzt gehen wir gerne mal wieder in den Sport, weil du hast ja sehr viele Sportler, wenn ich nicht berücksichtige, bin ich ein bisschen angeschlagen, wie war es nach dem letzten Sport, war ich total fertig, habe dann vielleicht Muskelschmerzen gehabt, da würde ich ganz natürlich sagen, nee, heute trainiere ich mal nicht ganz so hart, mache einen kürzeren Lauf oder keinen Steigerungslauf oder ich passe das an, wie ich mich fühle oder wie es beim letzten Mal war. Aber das wird größtenteils gar nicht gemacht. Das heißt, dem Patienten können 2 Sachen passieren. Das eine ist, der Reiz ist viel zu gering. Der ist da tapfer, geht er 10, 20 Mal hin und hat keinen Benefit davon, weil der Reiz zu niedrig war. Es ist genauso, wenn ich jetzt einen, der noch vor kurzem einen Halbmarathon gelaufen ist, den sagt so, und jetzt läufst du einmal die Woche eine Viertelstunde, wird der relativ schnell merken, da profitiere ich nicht davon von einer Viertelstunde. Und der andere Fall ist, dass ich ein Übertraining provoziert. Das merken die beim ersten, zweiten Mal noch nicht. Meistens fängt es dann an, ab dem dritten Mal, dass sie sagen, boah, irgendwie fühle ich mich jetzt müder, schlapper, eigentlich als vorher. Und dann weiß ich, ich bin völlig im Übertraining. Und ich muss während der Behandlung die Kurve mir anschauen. Das ist das, was wir auch hier machen. Wir tracken die, also jeder trackt seinen Schlaf, aber so eine Belastung sich auszusetzen, da schaut keiner drauf und wird getrackt, weil wenn ich sehe, dass die Kurve zu heftig ist, muss ich natürlich nachkorrigieren. Und ich kann, während der Patient die Sitzung hat, kann ich hier, sehe ich genau die Kurve, kann sofort nachkorrigieren. Gibt natürlich auch einen Safety Cut, so einen Sicherheitsstopp. Ja, aber da kann ich zigmal drunter kommen und es ist trotzdem Übertraining. Ich muss die Zeit haben und auch in dem Fall die Ausbildung. Es muss jemand erfahrener dahinter stehen, der sagt, ah, Moment, der hat zwar gesagt, ihm geht's eigentlich heute gut, aber so seine Kurve, das ist ja sonst viel zu heftig, wenn ich den so weiterlaufen lasse. Ich muss das ein bisschen nachjustieren, weil sonst überbelaste ich den und schädige den. Und das wird leider heutzutage nicht richtig berücksichtigt. Und meine Empfehlung ist, IHT ist super, aber bitte mitgeführt, mit erklärt, auch die Kurve kurz erklären, was hat sich denn heute gezeigt und was ist die Konsequenz daraus. Dann ist es richtig, richtig gut. Und dann profitiert man als Sportler ungemein. Es kommt ja ursprünglich aus dem Spitzensport. Ja. Und da profitiert man, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte eine Skitour gehen. Und eine Skitour nicht nur einen Tag, sondern ich habe jetzt eine Mehrtages-Skitour. Dann kann ich schon in diese Richtung mich vorbereiten. Ich kann schon trainieren, ohne dass ich jetzt jeden zweiten Tag eine Skitour machen muss, ja, um dieses Niveau zu erreichen. Und das ist ein super Tool, was man nur unterstützen kann oder auch zum Marathon, zum Halbmarathon. Ja klar, kann ich meine mitochondriale Leistungsfähigkeit hochfahren, dass auch mein Training mir leichter fällt, dass ich größere Trainingssprünge mache. Aber es muss, wie es immer so ist, es muss halt angepasst sein an der aktuellen Situation und an der Belastbarkeit.
Ja. Ja, das ist auch was ich heute auf jeden Fall mitnehmen konnte, dass man sehr individuell gucken sollte und nicht blind Sachen auf die von einer Person auf die andere übertragen kann, dass man sehr oft einchecken muss, eigentlich mit dem eigenen Körper, ob was funktioniert oder nicht. Und wenn man sich jetzt so anguckt, so vielleicht auch gerade was in Amerika abgeht beim Thema Longevity, da gibt's ja so Personen wie Brian Johnson, glaube ich, sehr bekannt, die dann wirklich so sehr verrückte Sachen, ne, auch sehr verrückte Eingriffe vornehmen, Blutwäsche gibt's da, Stammzellentherapie, Gentherapie, so die Liste endet kaum. Was ist vielleicht dein wissenschaftlicher Ausblick zu dem Thema? Denkst du, das wird prinzipiell immer mehr und wir werden kein Limit finden? Oder werden die Leute auch wieder zurück so zum normalen, sag ich mal, Menschenverstand in der Richtung gehen und die Sachen auch wieder alltagstauglicher machen?
Also ich denke, das hängt ganz davon ab, wie die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind. Also profitiere ich, ist der Benefit dieser außergewöhnlichen Therapie so groß, dass ich diesen Aspekt verfolgen muss? Wenn wir uns jetzt mal die Stammzellentherapie anschauen, da ist es ja so, dass die Stammzellentherapie sehr kontrovers diskutiert wird. Warum? Weil die Stammzellen sich zum Beispiel auch in Krebszellen verändern können. Und genau das möchte ich ja nicht. Ja, ich möchte ja theoretisch eine Verjüngung oder zumindest eine Stabilisierung der Zellgesundheit haben. Und es gibt aber zum Beispiel bestimmte Erkrankungen, da gehört ein Querschnitt dazu. Jetzt gehört auch nicht jeder Querschnitt dazu, sondern nur der Querschnitt, der durch eine Unterversorgung mit Blut dazu gekommen ist, dass diese Verbindung nicht mehr da ist. So einer kann von Stammzellen profitieren. Da gibt es jetzt ein paar Studien dazu. Die haben wirklich zeigen können, dass dieser Querschnitt zu 70% aufgehoben wird. Das geht jetzt bei einem Autounfall zum Beispiel nicht. Und was ich damit sagen will, es gibt natürlich Potenzial, es gibt Möglichkeiten der Stammzelltherapie, aber dass man pauschal sagt, Stammzellen sind gut und gesund, ist man noch weit, weit weg davon, weil man da wirklich wissenschaftliche Daten und man braucht natürlich Langzeitergebnisse auch, wie es sich auswirkt. Es wird immer wieder auch bei bestimmten Medikamenten, die dann eingesetzt werden, die relativ heftig sind, muss man natürlich immer abwägen, okay, was macht es mit dem Körper, welche Nebenwirkungen und was passiert da als Schädigung und kann aus dieser Schädigung später dann eigentlich ein viel größeres Gesundheitsproblem erwachsen, als dass ich mit diesem einen Medikament vielleicht versuche abzufangen. Ich denke, die Basis wird, das wird immer so sein, dass Bewegung und Ernährung das A und O ist. Und das andere ist unterstützend und es wird wahrscheinlich sehr viele Wege geben, die in eine Sackgasse enden. Aber vielleicht wird der ein oder andere dabei sein, wo man sagt, ah ja, okay, das macht dann doch schon wieder Sinn.
Ja, okay. Na gut, wir sind heute sehr, sehr viele verschiedene Dinge durchgegangen. Vielleicht so als Schlusswort, was wären vielleicht so 3 Tipps oder so, die du alltagstauglich den Leuten draußen an die Hand geben würdest, wenn sie mehr was für ihre Longevity tun wollen?
Ich meine, das, was wir besprochen haben, also Bewegung ist das A und O. Die Kombination aus Ausdauer, Kraft und Koordination, das wäre aus meiner Sicht der Goldstandard. Da macht man wirklich was richtig. von der Ernährung ist es im Endeffekt wirklich diese mediterrane, pflanzenbasierte, gemüsebasierte Ernährung mit einem kleinen Anteil an Fisch und Fleisch, Schwerpunkt eher Fisch. Das sind die zwei großen Sachen. Und alles, was antientzündlich wirkt in dem Bereich, da gehört Spermidin, hat man nur kurz angesprochen, ist natürlich ein ganz, ganz starker antientzündlicher Faktor, den man nutzen kann. Und wirklich meine Empfehlung ist, einmal messen, wo stehe ich denn? Denn das ist die Basis. Ich kann noch so viele Sachen einnehmen, ich kann mich gesund ernähren. Wenn mir bestimmte Nährstoffe fehlen und ich dementsprechend eine Entzündungskaskade im Körper dadurch starte, weil meine Leistungsfähigkeit nicht mehr da ist, und das ist mit einer Messung super gegeben. Die muss gar nicht so teuer sein. Also wir reden jetzt hier nicht von 1.000 Euro oder sonst irgendwas. Also es ist wirklich, man kann es runterbrechen. Und dementsprechend kann ich aber eine klare Aussage geben, was muss aufgefüllt werden. Und dann zum Beispiel auch eine Erhaltungsdosis, wie gesagt, wenn ich das täglich nehme, mit der und der Anstrengung, Anstrengung meine ich jetzt ganz neutral, egal ob beruflich, sportlich oder sonst irgendwie was, da bin ich dann immer auf der grünen Seite. Ja, dann, das wären so meine drei großen Hauptpunkte, die ich wirklich empfehlen kann.
Cool. Ja, das war doch schön. Das waren doch alles Tipps, die man eigentlich gut in den Alltag, im Alltag unterbringen kann oder wo man sich mal reinlesen kann. Ich bin auch sehr angefixt von so einer Messung. Ich glaube, davon würde ich auch profitieren. Also kann man sich ja mal ein bisschen informieren, ob das für jemanden in Frage kommt. Unsere HörerInnen da draußen natürlich auch. Genau, dann würde ich sagen, wir ziehen hier den Schlussstrich. Leider, ich könnte noch ewig über das Thema sprechen. Es ist längst noch nicht ausgeschöpft. Ich glaube, wir könnten noch sehr viel mehr dazu sagen. Aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Deshalb, Alexander, vielen lieben Dank, dass du mein Gast warst. Und danke für deine Zeit und dein Know-how.
Sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Freude natürlich bereitet, ja. Wie man auch gemerkt hat.
Mir hat es auch große Freude bereitet und ich habe viel gelernt. Du machst ja auch selber wissenschaftliche Arbeit natürlich, du machst auch selber aber auch Content. Was hast du denn da so im Angebot? Was kannst du den Leuten da vielleicht noch mit auf den Weg geben? Wo gibt es Anlaufstellen? Vielleicht auch gerade beim Thema jetzt Messungen, wenn die Leute sich dafür interessieren.
Ja, also wir haben zwei Praxen im Endeffekt. Einmal Zentrum für Stress, Schmerz und Sportmedizin und das Longevity Med Zentrum. Diese zwei machen im Endeffekt genau diese Analysen, damit wir wissen, ganz konkret, von was profitieren wir, was brauchen wir, um wirklich gesund im Alter zu sein. Dementsprechend haben wir auch klar das IHRT, dieses Höhentraining. Und das sind die Anlaufstellen. Also bei uns wird nichts gemessen, wo ich danach sagen müsste, keine Ahnung, was wir jetzt machen, ich weiß nicht, sondern nee, die Patienten gehen raus, kriegen einen klaren Plan, wissen, das und das muss ich so und so lange nehmen oder das und das muss ich machen, damit ich weiterhin fit bin. Diesen Aspekt, diesen Präventionsaspekt, der ist immer mir ganz wichtig. Und wenn einer sagt, Mensch, ich würde eigentlich gerne ein bisschen mehr erfahren, das Interview war toll, aber leider zu kurz und es gibt doch noch viele andere Themen, da kann ich zum einen auf unsere Homepage verweisen, auch ZS Med, oder auf YouTube gebe ich, das sind meistens so 27 Minuten, bei QS24 Naturmedizin, das ist ein Schweizer Sender. Da habe ich ganz, ganz viel aufgezeichnet zu unterschiedlichen Themen, zu Stress, zu Sport, zu Ernährung, alles Mögliche. Darm und ja. Und kann man sich da gerne nochmal informieren. Und klar, wenn man eine Messung haben möchte und so eine Einschätzung von uns, wir sind ein Team, ich bin nicht alleine, sondern wir machen alles das Gleiche, können wir gerne zur Seite stehen und da beratend oder konkret auch therapeutisch unterstützen.
Prima. Die Anlaufstellen verlinke ich natürlich wie immer in den Shownotes dieser Folge. Und damit bedanke ich mich auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Wenn die Folge nützlich für euch war, dann teilt sie gerne und lasst uns ein Abo da. Und dann schaltet gerne nächsten Freitag wieder ein. Bis dahin bleibt gesund und keep on running.